Moin zusammen und herzlich willkommen zum allerbesten Podcast in der ganzen großen weiten Welt und vor allen Dingen im großen weiten Wald. Wir sitzen hier schon wieder zusammen. Das ist ein bisschen aufregend, weil ich sag's wie es ist, wir haben gestern noch die letzte Folge aufgenommen mit Hans und jetzt sind wir einfach schon wieder da. Wir sind jetzt richtig hart im Podcast-Game und ich möchte diese Folge eigentlich beginnen, wie wir so viele Folgen beginnen. Felix, wo sitzen wir hier gerade? Hast du aufgepasst? Hast du den Namen gemerkt? Oder?
Ja. Und jetzt kommt die Diskussion, die wir vor zwei Wochen schon hatten, oder vor zwei Folgen. Wir sitzen hier im Sauerland. Ist es wirklich das Sauerland? Das ist der Lattenberg. Und wir sitzen hier in einem wunderschönen Restaurant vor einem warmen Kamin. Ich habe ein alkoholfreies Weizen vor mir. Ich glaube, so gut wurden wir noch nie versorgt. Wobei, da tun wir jetzt Hans Unrecht. Wir hatten gestern Kuchen, wir hatten Kaffee. Es war auch traumhaft. Also wir werden hier gut versorgt. Und ja.
Genau, wir haben gerade schon, also wir haben viel erlebt in den letzten 24 Stunden nach der Podcastaufnahme mit Hans von der Goltz, die wieder großartig war. Felix hat sich mal wieder um Kopf und Kragen geredet zum Thema Jagd, hat mir gut gefallen, haben wir einen kleinen Workshop gegeben. Wir waren hier bei Wald und Holz, kann man ja verraten, durften wir einen Workshop geben zum Thema, wie man sich vor der Kamera verhält. Macht mir mega Spaß, mit den Leuten irgendwie so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, zu hören, wie sind die Leute im Forst unterwegs, und die hatten unglaublich viele Vorerfahrungen schon, also ganz viel schon Filme gedreht und sowas, und dann kommen wir natürlich da rein als junge Generation mit Social Media und irgendwie Handyfilmen und sowas. War aber cool, hat Spaß gemacht, und dann sind wir danach, haben wir einen kleinen Sundowner gemacht, sind wir einfach ein bisschen spazieren gegangen, wir wurden eingeladen, und ich möchte mal so kurz eine kleine Einleitung zu unserem heutigen Gast machen, weil es fällt so ein bisschen aus der Reihe. Eigentlich ist ja unser Konzept unseres Podcasts, dass wir die Leute, die wir beim Dreh kennengelernt haben und merken, jo, die haben eine spannende Geschichte, mit denen nehmen wir gerne einen Podcast auf. Und unseren heutigen Gast kennen wir jetzt seit, wir haben letzte Woche einmal telefoniert, wir haben gestern uns zufällig auf einer Veranstaltung gesehen und heute sind wir eine kurze Runde spazieren gegangen, aber eigentlich kennen wir uns noch gar nicht. Trotzdem haben wir, also Felix und ich, gesagt, hey, das ist doch eine gute Idee, mal einen Podcast mit Lydia, so ist ihr Name, aufzunehmen, weil wir das Gefühl hatten, Lydia hat eine Menge zu erzählen und hier gibt's ein spannendes Projekt, und was es damit auf sich hat, das ist irgendwie cool und das würden wir gerne heute zu euch tragen. Und wir werden auch noch im weiteren Verlauf dieses Jahres wahrscheinlich ein Video drehen mit Lydia, da könnt ihr also gespannt sein. Heute geht's also erstmal, es soll ein kleiner Vorgeschmack werden. Wir kommen heute, tauchen gemeinsam ins Thema ein, und jetzt haben wir schon viel verraten, und jetzt darfst du auch endlich zu Wort kommen, Lydia.
Ja, das ist echt cool.
Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Ja, also vielleicht mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Also ich bin Lehrerin, begeisterte Lehrerin.
Oha,
und
Moment. Ja.
Ja, jetzt meint man ja erstmal, ich habe mit dem Wald wahrscheinlich nicht viel
genau.
zu tun. Was hat denn das mit Forst zu tun? Ja, schon irgendwie eine ganze Menge. Ich bin als Kind geprägt worden von Wald, Natur, und bin da umhergestreift und wusste schon sehr früh, dass ich auf jeden Fall den Jagdschein mache. Ich war begeistert von allen Tieren, die im Wasser, in der Luft lebten, und natürlich auch von allem, was hier an Schalenwild, also Rehwild, Schwarzwild durch die Gegend streifte. Und für mich war ganz klar, Wald gehört für mich zu meinem Leben und irgendwie muss ich das integrieren. Und jetzt fragt ihr euch, Lehrerin, ja, ich habe dann erstmal ganz normal Sport, Mathe und Deutsch studiert und bin auch jetzt noch Lehrerin an einer Realschule, aber habe unheimlich viel Glück und kann mit einer halben Abordnungsstelle, mit einer Kollegin, die auch Waldpädagogin ist, das bin ich auch, Kindern den Wald näher bringen. Und das ist ganz, ganz toll und mega tolle Projekte umsetzen.
Okay, was heißt Abordnungsstelle? Ich bin ja, also Forst kenne ich mich aus, aber mit Lehrertum habe ich jetzt aus, also ich war auch mal in einer Schule, aber was heißt Abordnungsstelle?
Ich bin ja Landesbedienstete und mein Dienst, der ist die Bezirksregierung. Und
dürfen wir sagen, welche? Also ich will es so grob einordnen, wir sind hier im Sauerland,
genau.
Wir sitzen gerade in Arnsberg.
Regierungsbezirk Arnsberg. Ich habe mich dann initiativ beworben, weil mich eben Wald schon immer interessierte und ich einfach genau dieses Wunderwald den Menschen schon immer wiedergeben wollte, weil mich das auch immer wieder aufs Neue fasziniert. Und dann habe ich mich beworben bei der Bezirksregierung, weil ich wusste, es gibt schon seit langen Jahren eine Stelle für Waldpädagogik. Die wurde schon von Hans Schild betreut und von Ortrud Ortmann. Und ich wusste, da geschieht ein Wandel.
Also das sind einfach deine Vorgänger. Das sind jetzt keine Promis, die man kennen muss.
Also im Sauerland sind das bestimmt Promis, weil wirklich? Die haben vielen, vielen Kindern hier schon den Wald näher gebracht.
Geil.
Und ich habe auch schon damals, 2000, eine Fortbildung gemacht. Und das hat mich echt geflasht. Und ich wusste, sowas will ich auch mal machen. Ja, und dann habe ich mich beworben bei der Bezirksregierung, habe gefragt, naja, die Stelle wird frei, kann ich nicht abgeordnet werden? Es gibt immer Lehrer oder Lehrerinnen, die auch einen besonderen Bereich wahrnehmen, Das kann sein, dass es für Fortbildungen sind, für Lehrerfortbildungen und die Waldpädagogik, weil der Wald bei uns im Sauerland einfach so einen hohen Stellenwert hat, der war es der Bezirksregierung immer wert zu sagen, wir wollen auch Waldpädagogen haben, die das in die Schulen bringen, weil das eben ein nachhaltiges Lernen ist. Ja, und so habe ich irgendwie ganz, ganz viel Glück gehabt und darf seit 3 Jahren mit meiner tollen Kollegin Gerlinde Schmidt Waldpädagogik vermitteln. Und wir sind mit Inbrunst dabei und machen Lehrerfortbildungen, Multiplikatorenschulen für Förster, wir gehen in Grundschulen, Kindergärten, wir leben Inklusion im Wald, wir machen ganz, ganz tolle Projekte für Schule der Zukunft. Das ist ein Landesprogramm, wofür sich die Schulen eben auszeichnen lassen können, wenn sie verschiedene Bausteine gebucht haben. Und das Wichtigste ist eigentlich, den Menschen nachhaltiges Lernen mit an die Hand zu geben und den Wald zu begreifen und einfach Dinge in der Natur und in der Umwelt zu begreifen, dass sie es auch als schützenswert erleben.
Okay, du hast jetzt unglaublich viele Schlagworte in einem Satz gesagt.
Wahnsinn.
Du hast auch im Vorfeld gesagt, wir dürfen dir ins Wort fallen, wenn wir schon Zwischenfragen haben. Die erste Frage wäre, okay, du bist jetzt Lehrerin, das heißt, du hast wahrscheinlich deine Schule und wahrscheinlich auch irgendwie eine feste Klasse oder keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn man Lehrer ist. Aber du hast ja jetzt keinen Wald. Also du, schätze ich mal, keine Ahnung, oder hat man im Sauerland immer Wald, ich weiß es nicht.
Das ist total cool. Also ja, ich habe einen kleinen Wald gepachtet mit meiner Familie zusammen, ja, okay. Aber da mache ich natürlich nicht nur Waldpädagogik. Das ist gut, dass du es fragst. Da kommt nämlich jetzt Wald und Holz ins Spiel und die haben diese Kooperation mit aufgebaut. Im Besonderen das Regionalforstamt.
Genau, muss man kurz sagen, Wald und Holz ist Wald und Holz NRW, das ist der Landesbetrieb. Also wir sind ja viel mit Landesforsten Rheinland-Pfalz zusammen oder unterwegs oder die Landesforsten Mecklenburg-Vorpommern. Vorpommern, wer auch immer.
Genau, witzigerweise heute in dem Vortrag, den wir gehalten haben, oder in dem Seminar, war eine Übung, was ist Wald und Holz NRW? Hm. Felix, erzähl mal kurz, was ist Wald und Holz NRW?
Oh. Hoffentlich hast du aufgepasst. Ich ja nicht.
Ja. Letztendlich ist das einfach der Landesbetrieb, also das ist die Verwaltung, die den Landeswald, also Wald gehört ja beispielsweise dem Bundesland NRW, diesen Wald betreuen sie, das ist der Staatswald, aber sie sind auch beratend tätig und das hat man im Sauerland sehr, sehr viel, also Kleinstprivatwaldbesitzende heißt es dann, also jemand, der hinter seinem Garten noch 3 Hektar Wald hat und nicht so richtig weiß,
so wie
er Lydia, oder gepachtet oder wie auch immer und er weiß nicht so richtig, was er damit tun soll und dann fragt er eben bei Wald und Holz NRW nach, was die denn mit dem Wald machen sollen oder ob sie auch beförstert werden.
Genau, und da arbeiten also ganz viele Försterinnen und Förster und jetzt kannst du fortfahren.
Ich habe
den Faden verloren, ich sag's ehrlich.
Genau, und ich bin, die haben verschiedene kleine Forstämter oder auch größere Forstämter und ich gehöre zum Regionalforstamt Oberes Sauerland. Das sitzt also wirklich, ihr habt eben gesagt, Sauerland im Hochsauerland.
Wirklich.
Gar nicht so weit weg von hier, aber es ist also wirklich eine ganz, ganz waldreiche Region und wir sind im Sauerland für alle Schulen, Kindergärten, und formalen Bildungsträger kostenfrei und buchbar. Und das ist das Tolle, weil wir unser Wissen einfach kostenfrei auch weitergeben können an die Schulen und haben dann auch die Kooperation mit Wald und Holz, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, dort auch eher mit den Schulen in den Wald zu gehen. Ich weiß, der Wald gehört jedem, aber es ist einfach für uns ein Privileg auch, dass wir eben eher Kontakte knüpfen können und genau wissen, wo können wir wann rein und einfach Waldbesitzer auch kennen und dadurch, dass wir mit Wald und Holz zusammen so gut arbeiten, auch eine hohe Akzeptanz haben.
Mhm. Ja. Muss man vielleicht sagen, die wenigsten, die uns zuhören, wohnen wahrscheinlich im Sauerland, im Bereich des, was ist das, Forstamts, was ist
mich würde das hier interessieren, können alle Leute bitte, die uns zuhören und im Sauerland wohnen, mal einen Kommentar schreiben oder so. Sauerland Represent, bitte einmal kurz melden.
Genau. Wie sieht das denn überhaupt aus in ganz Deutschland? Also, das soll ja auch Mehrwert für euch sein, die uns zuhören. Vielleicht gibt's ja Lehrerinnen und Lehrer, die draußen sind, die nicht mit einer halben Stelle Waldpädagogik machen, sondern auf der Suche sind, dass ihre Kindergartengruppe oder ihre Schülerinnen und Schüler auch mal in den Wald kommen. Ist es so einfach möglich in ganz Deutschland? Weißt du da mehr oder kannst du da nur für NRW jetzt erstmal sprechen? Sind ja auch schon ein paar Millionchen.
Also bei uns ist das wirklich ein ganz hoher Stellenwert und wir können da unheimlich viel mit einer ganzen Lehrerstelle leisten und haben natürlich noch unsere Ranger Südwestfalen auch noch mit dabei.
Das musst du auch erklären. Was sind denn jetzt schon wieder die Ranger? Um Himmels Willen.
Also wenn ich dann ganz vorne anfange, wird es schwierig. Wir gehören zu einer Schwerpunktaufgabe. Also unser Schwerpunkt ist Walderholung und Tourismus.
Wir sind jetzt...
die Ranger und die Waldpädagogen und natürlich die Verwaltungskräfte, die im Regionalforstamt Oberes Sauerland sitzen. Habe auch lange gebraucht, das zu verstehen. Wir können damit eine ganz breite Palette für uns hier im Sauerland anbieten. Nämlich, das Sauerland ist sehr breit gestreckt. Wir haben viele Berge und Täler, also eine ganz, ganz breite Strecke vom Siegerland. Wir haben diese großen Wanderwege, deswegen kommt ja auch ganz viel Volk zu uns und wandert hier und macht hier Urlaub. Und dort bieten wir über die Ranger im ganzen Sauerland oder auch unser waldpädagogisches Büro, wir haben noch zwei Förster, den Toni und die Janine, die das auch mit anbieten, Waldpädagogik, können wir auch im ganzen Sauerland wirklich ganz tolle Angebote machen. Und gestern bei der Fortbildung, wo wir uns zufällig getroffen haben, hat ja auch ein Referent gesagt, im Ruhrgebiet ist es auch so, dass sie eine abgeordnete Lehrerin haben. Ich weiß nicht, ob das auch Regierungsbezirk Arnsberg dann ist, aber müsste wahrscheinlich auch. Also man sieht schon, dass es so in vielen Bereichen auch einen hohen Stellenwert hat. Und manchmal muss man vielleicht auch sagen, ey, ich möchte das machen und es ist wichtig. Und wenn es das nicht gibt, vielleicht kann man das einrichten.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Schulklasse hier zufällig im Sauerland habe, da sind wir jetzt nun mal, dann kann ich sagen, hey Lydia, willst du nicht mal meinen Kids Wald beibringen?
Ist ja, das, genau.
So, und was willst du dann machen?
Das kommt immer drauf an. Also wir haben eine Internetseite, umweltbildungsüdwestfalen.de, und da kann man unsere ganzen Angebote einsehen. Also wir haben relativ ein großes Spektrum von BNE, also Bildung für Nachhaltigkeit, Angeboten, wo es dann wirklich darum geht, die Menschen oder die Teilnehmer und Akteure, die wir da haben, zum Nachdenken zu bewegen und wirklich zum Handeln, dass man Kompetenzen erwirbt, also Fähigkeiten auch etwas zu verändern. Und das schaffen wir nur, indem wir ja zum Denken anregen. Also da geht es nicht nur rein um die Wissensvermittlung. Und wir haben aber auch einfache Führungen im Angebot, wo es einfach darum geht, dass jemand sagt, ey, heute, ich würde mich mal gerne um die Spuren von den Tieren im Wald kümmern. Was läuft da eigentlich rum? Also es ist eine ganz, ganz breite Palette. Also wir machen Führungen für Tiere. Da hatten wir jetzt was ganz Spannendes, aber da komme ich gleich zu. Das Tier möchte ich euch jetzt noch nicht verraten, was ich gerade so im Kopf habe. Okay.
Dann kleiner Disclaimer, wir haben eine wiederkehrende Kategorie. Jetzt, du moderierst dich einfach selber an. Das ist die Self-Fulfilling Prophecy. Wir haben eine feste Kategorie. Es geht um Artenkenntnis.
Artenkenntnis mit Forst erklärt.
Also Lydia, schieß los. Was für ein Tier möchtest du uns vorstellen?
Also als ihr mich eben gefragt habt, welches Tier mir gerade so im Kopf war, und ich durfte es ja nicht verraten, seid ihr jetzt neugierig?
Ja. Das Ding ist, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja nicht, dass wir den Leuten das quasi vorher, also wir gehen ja quasi davon aus, dass du natürlich alle Folgen gehört hast.
Ich bin ja gemein, hab alles verraten, immer, ne?
Ja, wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. Erzähl.
Jetzt tut mir total leid, dass ich alles durcheinander geschmissen habe. Ihr müsst wissen, ich bin jetzt in einem Alter, dass ich noch nicht mehr so jung bin, dass ich so affin bin mit allen Sachen. Das tut mir total leid, ich habe euch gecrashed. Also, ich hatte eine ganz tolle Fortbildung mit meiner Kollegin zusammen, und zwar für die Wildkatze. Und die Wildkatze ist wieder eigentlich im Kommen gewesen hier im Sauerland. Und ich habe auch selber schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis mit einer Wildkatze gehabt. Ich bin ja selber auch Jägerin und konnte die beobachten, wie die in der Dämmerung direkt vor meinem Hochsitz gejagt hat. Also ich habe echt den Atem angehalten, wie sie dann die Maus aus diesem Ufer, aus dieser Böschung rausgeholt hat und dann wirklich vor meinem Hochsitz verspeist habe. Ich habe es schmatzen gehört und wie anmutig sie es war Spätsommer, durch dieses höhere Gras geschlichen ist auf leisen Pfoten. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und wir haben eine Umweltbildungsreihe dazu gemacht, ein BNE-Bildungsangebot, weil wir einfach denken, die ist gerade auf dem Vormarsch. Diese Katze müssen wir schützen. Das ist sowas Besonderes. Das ist eben nicht nur die Hauskatze, sondern einfach eine ganz, ganz tolle Art. Und die hat mich wirklich fasziniert.
Kannst du kurz beschreiben, so Artenporträt wildkatzenmäßig, was ist die Wildkatze? Wie muss ich mir das, wenn ich die noch nie gesehen habe, wie muss ich mir das vorstellen?
Ist das eine Hauskatze ohne Besitzer oder ist das was ganz anderes?
Könnte man meinen. Nein, es ist wirklich was ganz anderes. Hauskatzen und Wildkatzen können sich unter Umständen paaren, aber man würde eine Wildkatze, wenn man die zum Beispiel als Junges findet, niemals zahm bekommen. Das funktioniert überhaupt nicht. Und Wildkatzen haben immer einen ganz, ganz dichten und auch sehr starken, buschigen, geringten, schwarz geringten Schwanz und am Ende eine schwarze Schwanzspitze.
Und das restliche Fell ist so gräulich, bräunlich, könnte man vielleicht sagen.
Und das finde ich total faszinierend, weil die haben sich so unheimlich gut an unsere Waldverhältnisse angepasst, und zwar dauerhaft mit ihrem braunen, gräulichen, mit leichten schwarzen Tarnmuster, schwarzen Streifen. Das sieht schon toll aus. Und wenn man die nicht sieht in der Bewegung, würden wir die auch gar nicht wahrnehmen. Mhm. Und die haben immer eine rosane Nase, das finde ich total cool.
Eine fleischfarbene Nase, so heißt es immer. Ne? Also die Hauskatze hat ja auch meistens eine dunkle oder eine schwarze Nase, und die hat eben so eine fleischfarbene Nase. Das ganz komisch, weil es so eigentlich untypisch
genau.
ist. Es ist so ein total gut getarntes Tier und dann so eine rosa Nase. Das ist ganz witzig. Und häufig ziemlich zerfetzte Ohren, weil das halt wilde Katzen sind, die sich auch gern mal prügeln.
Und die sind nicht gerade samtpfotig ja. miteinander.
Ja.
Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die aussieht, dann empfehle ich euch, weil ihr ja auch alle treue Forst erklärt Fans seid, ihr habt natürlich unseren Kalender zu Hause hängen. Könnt ihr einfach mal in den aktuellen Monat gucken, wenn das klappt mit der Postproduktion. Ich glaube nämlich, der März oder der April, da ist die Wildkatze
ja, das ist
zu sehen. Wir haben ein richtig Props krasses...
an Jasper Brennberger, genau. Ein toller Fotograf. Der hat Stunden um Stunden an irgendeinem Wildkatzenspot gelegen, gewartet und dann junge Wildkatzen fotografiert. Also ganz tolles Bild.
Richtig. Werden dir dann auch gut gefallen, wenn du Fan bist.
Ja, das ist wirklich toll. Und ich finde einfach das einfach so faszinierend. Auch, dass die Kuda, das sind die männlichen Katzen, ist auch ein schönes Wort, oder? Dass die einfach so Riesengebiete durchstreifen. Ne? Ich glaube, 500 Hektar, glaube ich, die... Doch, das waren die Kuda und ich glaube 250 bis 300 Hektar die Katzen. Und das finde ich schon Wahnsinn.
Wir fact-checken das und schreiben es in die Beschreibung rein, falls es nicht stimmt.
Oder Quadratkilometer, was auch immer.
Auf jeden Fall ist es riesig. Ich stelle mir das immer mit meinem Revier vor oder mit unserem Revier. Das kriege ich Ärger von der Familie. Und das sind knapp 490 Hektar. Und wenn ich das sehe, ich habe dort die Wildkatze auch schon häufiger beobachtet, dann ist es für mich riesig vorzustellen, wenn ich da sitze, dass sie eigentlich überall dort wohnt und einfach ihr Gelände durchstreift.
Genau, aber jetzt, das klingt jetzt es ist jetzt ja alles sehr, sehr positiv. Man muss aber auch sagen, also Wildkatze, grundsätzlich eine heimische Tierart, die wir hier bei uns haben, aber die hat es nicht so ganz leicht, ne?
Genau.
Also es gibt viele, also die sind so ein bisschen eigen vielleicht, oder die haben viele Ansprüche an ihr Umfeld. Und der Lebensraum, in dem wir leben, ist eben der Wald, wenn ich richtig informiert bin. Und vielleicht kannst du hast vorhin, wir haben ja gerade den Spaziergang gemacht, und das wusste ich nämlich auch nicht, dass die sehr man sagt immer die Zerschneidung der Lebensräume, also Dinge passieren in dem Lebensraum, worauf die keinen Bock haben oder was die nicht mögen, und dadurch wird dieser Lebensraum beeinträchtigt. Und ein sehr kontroverses Thema jetzt ja sowieso, Windkraft im Wald. Also offensichtlich hast du erzählt, dass Windkraftwerke auch für Wildkatzen nicht so cool sind.
Genau. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben auch verschiedene Perspektiven wahrnimmt. Natürlich müssen wir uns über regenerative Energien Gedanken machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen eben auch die Risiken da im Kopf haben. Und es ist nicht nur Windkraft. Wir im Sauerland sind ein stark geprägtes Land mit Weihnachtsbäumen. Alle Menschen finden diese Weihnachtsbäume total toll. Und
man
haben
sagt
die,
ja immer, Sauerland ist, wo die Weihnachtsbäume
genau,
wegkommen.
Richtig. Ja. Und die sind eingezäunt. Und das durchschneidet auch die Lebensräume von den Wildkatzen. Und das ist schon wirklich, wenn ihr mal bei uns im Sauerland seid, ich glaube, da machen sich viele, die den Weihnachtsbaum im Winter dann als Tradition für eine Woche in ihrem Wohnzimmer stehen haben, gar nicht so die Gedanken. Wenn wir uns das mal angucken, es ist eingezäunt, es wird eigentlich ein Lebensraum zerschnitten, dann ist das schon was mich sehr nachdenklich stimmt. Und ich bin eigentlich froh, dass die Wildkatze wiederkommt. Und so langsam aber sehe ich auch, dass es einfach schwierig ist, manchmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Also ich glaube, also was ich mir wünschen würde, und das diskutiere ich mit den Kindern auch häufiger, natürlich ist dieser Weihnachtsbaum zum Beispiel, den wir im Sauerland haben, irgendwo was Cooles und Tradition, der gehört dazu. Aber auf der anderen Seite, jetzt auch unabhängig davon, dass sie natürlich auch behandelt werden und auch nicht nur gespritzt werden, ob das immer so sinnvoll ist für die Natur, lasse ich auch mal dahingestellt, frage ich mich, ob das so sinnvoll ist, da so eine Wirtschaft, die natürlich auch davon lebt, zu unterstützen. Also ich finde immer ganz wichtig, dass man beide Seiten sieht und nicht die Augen zumacht, weil nur wenn man drüber nachdenkt, man muss nicht das gesamte Verhalten sofort ändern, aber dann kann ich langfristig ein Bewusstsein schaffen dafür, für Tiere, Stück. Die einen Lebensraum haben oder eben auch für den wirtschaftlichen Aspekt. Ich glaube, wir müssen beides in Einklang kriegen.
Und habt ihr noch einen Weihnachtsbaum zu Hause?
Pass auf, das ist eine ganz tolle Geschichte, weil wir haben ja ein eigenes Revier und wir haben eine Stromtrasse in unserem Revier und da wachsen Fichten. Und diese Fichten müssen weg. Die dürfen dort nicht wachsen. Und
die dürfen nicht zu
immer,
groß werden, weil die irgendwann
genau,
in die Leitung
richtig.
Reinweichen.
Und, genau. Wir waren mit unseren Kindern los und haben einen Weihnachtsbaum geschlagen, eine Fichte. Ist für jede Hausfrau ein Graus, weil die nadelt natürlich fürchterlich und
aber
so
die
hübsch.
Riecht besser, Leute. Die riecht besser.
So, ja, so hübsch sieht die auch nicht aus. Du musst dann viel Schmuck dranhängen, aber das ist unsere Alternative. Also wir haben im Kleinen angefangen. Der musste sowieso weg, wegen der Stromtrasse und die Kinder finden das toll und wir haben umgedacht. Und ich glaube, wenn wir die Möglichkeit nicht hätten, ich wüsste noch nicht, welche Alternative ich nehmen würde.
Genau.
Aber keinen gespritzten Weihnachtsbaum.
Felix, du bist
Sauerland
ja auch
kommt.
Da immer, hast ja auch eine starke Meinung zum Thema Weihnachtsbaum. Wie ist es bei dir?
Ja, wir holen den immer von Simon und da ist alles okay.
Hey, warst du nicht der immer erzählt hat, zu Hause gibt es nur so einen Klötzchenbaum?
Bei uns gab es so einen Holzweihnachtsbaum. Ich glaube, da gibt es auch ein Bild in einem Artikel zum Thema Alternativen zum Weihnachtsbaum auf unserer Website forsterklärt.de. Und ich bin ja Wahl-Ossi. Ich wohne ja momentan in Mecklenburg, oder ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern.
Plastik.
Naja, Plaste nicht, aber eine Kiefer.
Also, wirklich?
Ja.
Also, ist das ein Ding da?
Ja, ein Kumpel von mir hatte eine Kiefer. Der war auch voll dabei.
Weil der Förster so das witzig findet oder weil es Tradition
nee,
ist?
Nee, das ist Tradition. Also,
das habe ich auch noch nicht gehört.
Nee. Doch, eine Kiefer. Sieht natürlich auch, also wenn du eine Fichte als kahl erachtest, dann stell dir mal eine Kiefer. Da brauchst du noch mehr Schmuck als Baum. Aber auf jeden Fall eine schöne Alternative. Ich würde gerne noch ein Wildkatzenereignis oder meine erste Wildkatzensichtung teilen. Und da kann man sehr schön, glaube ich, dran festmachen, wo die denn wirklich, also was für einen Lebensraum die braucht. Und zwar war das im Solling, da war ich auch auf der Jagd. Also Jagd auch als Möglichkeit, Natur zu beobachten oder lange still in der Natur zu sitzen und die Natur um einen herum nimmt so seinen Lauf. Und das ist ein Naturwald gewesen. Also die haben im Solling einen Naturwald ausgewiesen, 1000 Hektar, wo nichts passiert. Und da sind auch alte Buchenwälder unterwegs, wo oder das sind alte Buchenwälder in diesem Gebiet, wo keine Forstwirtschaft mehr betrieben wird. Und diese Buchenwälder fangen langsam an, kaputt zu gehen oder da bricht mal ein Stamm raus und so weiter. Heißt, sie brauchen eigentlich alte, zusammenhängende Wälder. Das ist so der Lebensraum einer Wildkatze, wo die dann in den Höhlen ihr Nest bauen. Also die leben dann ja da drin.
Heißt es Nest?
Naja, wie ist es denn?
Keine Ahnung, aber ich war auch gerade schon vom...
War das nicht dann auch eher ein Bau?
Aber sie
also sie wohnt in Höhlen, das stimmt,
in
die
Höhlen,
gräbt
ja,
nicht. Es ist schon eine Höhle, wo sie dann ihre Jungen bekommt, das stimmt.
Genau, also das sind so sehr natürliche Wälder, das ist das, was die Wildkatze feiert.
Ja.
So. Und ich finde den Namen so toll, Felis Silvestris, weil dieses Wort Silvestris finde ich einfach so cool.
Weil es also genau
ja, genau, im Wald vorkommend. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, warum das bei mir so hängen geblieben ist, aber... alles, wo das dran steht, vielleicht kann man mal gucken. Also ich gucke immer, Silvestris, oh, es ist im Wald vorkommen. Fand ich total spannend. Ja. Ist bei mir hängen geblieben, finden vielleicht andere gar nicht so gut.
Ist nur kurz Exkurs, diese wissenschaftlichen Namen.
Also genau, Felis Silvestris ist der wissenschaftliche Name von dem Tier, was wir umgangssprachlich die Wildkatze nennen.
Felis ist die Gattung, ist die Katze und Silvestris ist, wie du sagst, die im Wald vorkommende. Viele Leute sagen immer, das ist der lateinische Name. Stimmt nicht, ist ja irgendwie so meistens eine Fantasiename. Es gibt auch so, aus Nachnamen irgendwelcher Forscher, die Pflanzen bestimmt haben, wie auch immer. Und Silva ist ja auf Latein der Wald. So.
So ist zum Beispiel ja Fagus Silvatica, unsere Buche, genau, dann auch. Also ich weiß jetzt nicht, was Fagus ist, aber Silvatica, da ist dann wieder der Wald. Oder wo gibt's denn noch Silvestris? Pinus Silvestris gibt's, glaube ich, ne? Was ist das?
Waldkiefer.
Genau, die Waldkiefer. Komm, einen haben wir noch.
Mir fällt gerade auch keiner ein. Aber immer, wenn ich irgendwo stehe, denke ich, schön, dann fühle ich mich gleich zu Hause.
Ja. Sehr schön.
Da gibt es noch Sylvester Stallone.
Sylvester alleine.
Ja, genau. Moment, also irgendwie driften wir gerade ab.
Ja. Gut, wie vermittelst du das Kindern? Weil, also das sind ja schon
was
komplexe, dieses ganze Thema Wildkatze. Wie vermittelst du solch ein Thema Kindern? Weil man würde ja eigentlich sagen, das ist sehr... komplex, also Zerschneidung der Lebensräume haben wir jetzt gesagt, Ansprüche an den Lebensraum und so weiter. Was machst du da für Aktionen? Wie bringst du das Kindern bei?
Also wir haben jetzt eine ganz tolle Schülerinnenakademie gemacht. Das ist einfach so bei uns Trend. Das wird angeboten von verschiedenen Bildung für Nachhaltigkeit Regionalzentren. Bei uns ist es das Landschaftsinformationszentrum am Möhnesee. Das sind immer so schwierige Worte. Die kümmern sich halt wirklich um diese Bildungsthemen oder auch das SGV-Regionalzentrum. Also der Sauerländer Gebirgsverein ist da auch ganz engagiert. Und dort haben wir
von dem Felix ja nicht wusste, was es ist.
Ich wusste nicht mal, ob Schmalenberg im Sauerland ist.
Das stimmt.
Du brauchst mir eigentlich gar nicht.
Ja. Sorry, aber da muss ich kurz einhaken. Ja, erzähl weiter.
Und dort haben wir einen Workshop zur Wildkatze angeboten. Das waren verschiedene Workshops, Thema Wald. Der Wald lebt und wir fanden die Wildkatze eben wirklich als wichtiges Tier, was man den Kindern mitnimmt, weil man sieht die ja auch so nicht. Da muss man schon Jäger sein, was du eben sagtest, Naturbeobachtung haben, ganz ruhig sitzen. Ein normaler Spaziergang wird die Wildkatze nicht wahrnehmen, weil die einfach sehr scheu ist, sehr heimlich ist und wirklich in ursprünglichen Wäldern lebt und einfach viele Versteckmöglichkeiten hat und einfach perfekt getarnt ist mit der Zeichnung. Und wir haben das so gemacht.
Also Zeichnung ist das Jägersprache. Genau, für das Muster auf dem Feld vielleicht, oder?
Ich dachte mal, ich wäre Lehrerin und könnte gut erklären, aber wenn ich euch höre, kann ich noch ganz viel lernen. Ja, genau, das Muster, diese schöne Tarnfarben, die hat. Und wir haben uns einmal überlegt, wir machen einen Einstieg und wir haben, jetzt komme ich zu Wald und Holz, NRW, wir haben dort auf der Seite Videofilme hergestellt, richtig tolle, und Unterrichtsmaterialien. Das hat meine Kollegin Gerlinde gemacht und da gibt es einen ganz tollen Film zur Wildkatze. Und das war unser Einstieg. Da geht ein Förster, der ist total toll, der Stefan Nolte, den müsstet ihr auf jeden Fall mal besuchen, vom Jugendwaldheim, ist mit einem Kind in den Wald gegangen und die haben Spuren von der Wildkatze gesucht, also richtig toll, sehenswert. Ich will euch nicht so viel vorwegnehmen, guckt ihn euch mal an, der dauert so 12 Minuten. Und wir haben verschiedene Unterrichtsmaterialien dazu erstellt, die man sich dort auch runterladen kann, kostenfrei. Und haben dann zum Beispiel einmal eine richtige Wildkatze als Präparat mitgebracht, dass die das mal wirklich sehen, wie sie in Natur aussehen. Dann haben wir verschiedene Spiele dazu gemacht, zum Beispiel das Lebensraumspiel.
Auch da muss man gleich kurz nochmal, sorry, Präparat ist eine ausgestopfte Wildkatze.
Ich glaube, ich bin echt schlecht. Ich zweifle gerade an meiner Berufung.
Naja, das ist, glaube ich, dem Podcast geschuldet, dass die Leute das Präparat nicht sehen. Und das sind meistens, also weil das ja geschützte Tiere sind, ne? Also wir würden im Leben nicht dran denken, als Jäger solch eine Katze zu schießen. Die sind ja wirklich geschützt, extrem selten. Und das sind meistens, muss man leider...
Unfallopfer.
Mhm. Ne? Also es ist ja die größte Gefahr, Thema Zerschneidung der Lebensräume, Bundesstraße, Autobahn, was auch immer. Da gerät solch eine Katze, die sich ja nicht an die SDVO hält, leider schnell unter die Räder im wahrsten
Aber Sinne auch eher die jungen Wildkatzen, die älteren, die sind schon sehr erfahren und meiden die Straßen. Und das war auch eine junge Wildkatze. Das war ein Unfallopfer und wir haben von der Kreisjägerschaft, die engagieren sich auch ganz stark für den Lernort Natur, also Kindern die Natur näher zu bringen. Die haben die Genehmigung bekommen, eine junge Wildkatze, die dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen ist, eben auszustopfen. Mhm. Habe ich das Wort jetzt richtig gesagt?
Das war klasse, da kann jetzt jeder. Ja.
Genau. Und die
haben das könnt ihr dann benutzen natürlich, um Kindern das näher zu bringen. Richtig. Oder Menschen wahrscheinlich generell. Ja,
ja, dann haben wir ein Wildkatzen-Memory gemacht mit den ganzen Punkten, die im Lebensraum wichtig sind. Also Nahrung und eben auch Gefahren des Waldes. Was braucht die Katze? Felsen und Höhlen und Mäuse. Und auch der große Feind, der Uhu. Den haben wir bei uns im Sauerland durch die Steinbrüche, die wir hier haben, auch ganz häufig.
Warum ist der ein Feind?
Weil der kein Junge... Wildkatzen schlagen. Also, jetzt habe ich wieder ein Jägerwort genommen.
Ja, du wirst besser.
Also, schlagen bedeutet in der Jägersprache, wenn ein Greifvogel von oben seine Beute entdeckt und dann wirklich greift und dann eben verspeisen kann. Also, sich dann wirklich dann als Nahrung sucht. Und wir haben ganz viele Steinbrüche und der Uhu, der ist ja unheimlich groß. Das ist ja unsere größte Eulenart.
Das ist so beeindruckend,
genau. Und der fliegt lautlos. Und das ist, die sind sehr, sehr vorsichtig, die Wildkatzen. Aber das ist schon eine Gefahr. Also der Uhu kann auch einer Wildkatze, gerade einer jungen Wildkatze, wirklich zur Gefahr werden.
Mhm. Das ist spannend, ne? Weil der Uhu selber ist ja auch schon eigentlich eine sehr, sehr seltene und auch sehr geschützte Art. Und jetzt sagst du, jetzt haben wir hier zum Glück scheinbar relativ viele Uhus, wegen vieler Steinbrüche, also die leben gerne in Steinbrüchen. Aber jetzt kommen die sich auch noch in die Quere, das ist doch total doof. Können die nicht mal irgendwie so, weiß nicht, besser miteinander umgehen? Ein
Artenschutzprogramm starten oder so.
Ja. Und daran können wir ja auch Natur unheimlich gut wahrnehmen, ne? Dass eigentlich alles voneinander abhängt und auch manche Dinge in der Natur nicht unbedingt unserem Ideal, unserem menschlichen Bild entsprechen, weil wir ja sehr menschlich denken.
Ja. Ich finde das so witzig, Lydia. Wir sind hier hingekommen und ich dachte, wir reden über was ganz anderes und da reden wir auch jetzt gleich noch drüber. Und jetzt haben wir eine Viertelstunde über die Wildkatze und wir sind noch gar nicht da, wo ich eigentlich hin will. Ich finde das so spannend, dass du zu allem irgendwie was erzählen kannst, aber auch dann packst du mal aus, da haben wir ein Projekt gemacht, da haben wir das gemacht. Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wie du es eben schaffst, diese Themen, die dir ja, wie wir merken, einfach wichtig sind, Leuten näher zu bringen und das in vielen Projekten zu machen. Und ich würde gerne, also wolltest du noch was zu dem Thema sagen? Oder kann ich den Bogen spannen zum nächsten großen Projekt?
Ja, du darfst den Bogen spannen zum nächsten großen Projekt.
Genau, weil der Grund, warum wir hier sind, ist eigentlich, dass es hier ein Projekt gibt, was wir gesehen haben, wo wir gesagt haben, ey, das ist cool, da kommen verschiedene tolle Ideen zusammen und das funktioniert gut und das ist so cool, dass wir es gerne einfach ja in unserem Podcast so ein bisschen vorstellen wollen. Und das der Name ist hier Programm, also wir sind hier nämlich gerade, hier stehen noch die Flyer auf dem Tisch, auf dem Baumvielfaltweg. Und was hat es damit auf sich?
Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, ein Herzensprojekt, wo ich reingeworfen wurde, muss man sagen. Also ich wusste eigentlich gar nicht, worum es ging und das hat mich so geflasht, dass ich eigentlich das ganze letzte Jahr unheimlich viele Stunden und Zeitanteile da reingesteckt habe und einfach dankbar bin, da drin sein zu dürfen, weil wir mit vielen Kooperationspartnern da einen Waldlehrpfad geschaffen haben, der für alle zugänglich ist. Und das Coole daran, das hatte ich euch eingangs ja schon gesagt, wir sind für formale Bildungsträger mit unseren Führungen, also die Ranger und wir Waldpädagogen, sind wir kostenfrei. Wenn eine Schule hier sagt, ey, ich möchte was über die Wildkatze lernen oder über die heimischen Baumarten, dann können die uns hier oben vor Ort buchen. Und wir haben einen außerschulischen Lernort geschaffen, also wirklich Lernen in der Natur, wo wir Kindern eben die Natur begreifbar machen und mitgeben.
Ja, und genau das fand ich so cool. Also es ist jetzt natürlich, ihr habt das Rad nicht neu, also ein Stück weit schon, können wir gleich zu. Aber das fand ich eben so spannend, dass es irgendwas ist, wovon alle profitieren und wo halt einfach man ohne viel Geld oder ohne überhaupt Geld zu zahlen zu euch kommen kann und was lernen kann. Und deswegen haben wir gesagt, komm, das zeigen wir jetzt mal den Leuten. Und ich würde gerne so, vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie kam es denn überhaupt dazu? Also wie ist diese Idee entstanden? Ich weiß gar nicht, du bist dann ja auch, glaube ich, erst später dazu gekommen oder sowas, aber wie schafft man so einen Ort?
Also die Idee kam von Ingmar Lohmann, von der WEPA-Stiftung, weil sie sich überlegt haben, wir möchten hier in der Region vor Ort wirklich etwas Gutes tun, den Schulen etwas wiedergeben und was Positives, was wir hier vor Ort haben, und das ist der Wald, eben als schützenswert auch erfahrbar machen. Und dieses Projekt ist schon länger im Gange und als ich dazugekommen bin, habe ich nur gehört, da soll was entstehen. Wald und Holz war natürlich, Wald und Holz NRW war natürlich auch mit im Boot, weil die ihre Flächen hier oben auch haben und haben gesagt, das ist total klasse, wir wollen hier diesen Waldlehrpfad erstellen. Und dann habe ich eigentlich nur gewusst, es sollen 5 Stationen werden und die Ranger haben sich überlegt, wo die platziert werden sollen. Das ist natürlich toll, weil die hier oben auf dem Wegen in dem Wald immer und dauerhaft sind und präsent sind und auch Führungen machen. Und sie wussten schon ganz genau, es sollte Wald und Kultur sein, die 5 heimischen Hauptbaumarten, die wir hier oben im Wald vor Ort haben. Dann Gefahren für den Wald sollte ein Thema sein. Wald und Kultur, dass der Wald nicht immer so ist, wie er jetzt hier aussieht und dass er immer im Wandel war, schon immer. Dass man also auch ein bisschen Historie mit drin hat, Geschichte. Und Wald und Fließgewässer war ein großes Thema. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe überlegt, wie können wir die Themen zusammenbringen. Und das Tolle ist einfach diese Kooperation mit der WEPA-Stiftung, die es dann möglich gemacht hat, einen Was-ist-was-Lehrpfad mit auf die Beine zu stellen. Denn die Ideen, die man hat, die sind relativ schnell da. Aber das einzugrenzen und dann auf ein Schild zu bringen, sodass jeder Wissen davon mitnimmt, das ist einfach schon nicht so ganz einfach. Und da haben wir einen super Support gehabt. Und die haben das ganz, ganz toll im Layout auch gestaltet, kindgerecht im Was-ist-was-Stil.
Also Was-ist-was, das sind Bücher. Die Bücher. Alle
genau,
noch von
die kennen wir von
kennen.
Früher.
Ja, und das ist das Krasse. Ich dachte so, ja, was ist was? Und im Moment, das kennst du ja. Und das sind einfach die Bücher. Es ist das Logo da drauf gedrückt.
Die haben Rebranding gemacht seit den 90ern, muss ich sagen.
Ja, erkannt habe ich es auch nicht, aber so vom Stil ist es das gleiche.
Genau, es ist das Logo.
Das, was und was. Also wirklich.
Da sind wir groß geworden.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich hatte das Buch über Spione auf jeden Fall. Aber ich finde
Polizei, Feuerwehr und sowas.
Genau, und ich finde Wald natürlich jetzt ein bisschen cooler, muss ich sagen. So, und ihr habt zusammen dann diese Waldlehrpfade erstellt. Das heißt, ich kann hier hochfahren zum Lattenberg. Das ist ja auch, wo wir gerade sitzen. Hier ist so eine Gaststätte. Das krieg ich jetzt mies einen auf den Deckel. Ne? Die heißt?
Waldgaststätte von Schürmanns, von Familie Schürmann. Die ist schon ganz, ganz alt. Ich bin früher, hab ich ja schon mal eben erwähnt, mit meinem Pferd hier hochgeritten und habe immer eine Bockwurst hier gegessen, Kartoffelsalat und eine Cola getrunken, weil ich komme ja hier aus der Region. Und das war schon, da war das noch nicht so groß wie hier. Wir haben jetzt ein Streichelzoo hier. Die Familien können hier oben frühstücken, wunderbar, toll essen. Und hier sind Hängebauchschweine, Esel, Schafe, Hühner mitten auf der Terrasse. Also das ist schon einfach ein toller Ort. Und dass der Wald der Fahrt hier oben sein kann, wo man Familien zusammenbringt, ne? Und alt und jung. Und der Weg ist auch für Senioren begehbar. Wir haben zwei verschiedene Variationen, einen kurzen Weg, einen langen Weg.
Der ist also barrierefrei, glaube ich sogar. Ne? Also genau. Man kann mit Kinderwagen und Rollstuhl, wenn man möchte, diesen einen Weg jedenfalls gehen. Der andere geht so ein bisschen durchs Unterholz, was ja auch cool ist. Also bietet ganz viel an.
Ich hätte den Einstieg erst verpasst. Ihr, Gott sei Dank hängt ihr noch ein Schild hin. Dass man da auch in die richtige Richtung abbiegt und dann ist es echt toll gemacht. Dann steht man wirklich auf so einem kleinen verwunschenen Pfad und schaut sich da die Tafeln an.
So, und dann geht ihr mit Schulklassen diesen Weg ab.
Genau. Und das Besondere eigentlich an diesem Pfad, und das ist so meine Herzensangelegenheit, meine Schüler haben diesen Pfad mitgebaut. Ich habe eine Naturschutz AG. Sie haben sich jetzt Ökohelden genannt. Ich finde den Namen total krass. Wir müssen uns jetzt Hoodies machen. Ingmar hatte die Idee. Ja. Wir haben wirklich diese Löcher gegraben, was im Sauerland, ihr habt ja bestimmt schon mal was über Boden berichtet, ne? Und im Sauerland haben wir hier nicht gerade den einfachsten Boden zum Graben. Ja. Die haben die Löcher gegraben und haben die Schilder betoniert. Und ich habe von Klasse 5 bis Klasse 9 Schüler dabei, weil ich immer sage, das Interesse zählt und nicht das Alter. Mhm. Und das ist einfach total cool. Also die waren mit Feuer und Flamme dabei, die sahen auch nachher gut betoniert aus. Und das ist einfach einzigartig. Die freuen sich schon auf die nächsten Male, wo wir hier oben dann den Pfad erweitern können, weil das ist auch besonders. Wir haben jetzt den einen großen Pfad geschlossen und den kleinen Pfad, den werden wir noch mit weiteren Baumarten bestücken. Also für eine Station haben wir sogar eine Tannenschonung. Also jetzt sind wir wieder beim Thema Weihnachtsbaum, keine Fichte. Haben wir gepflanzt, die Weißtanne, habe ich auch gelernt, da wir so ein besonderes Gebiet hier oben haben.
Ein Naturschutzgebiet, genau. kann man so sagen.
Ja, darf man nicht jede Tannenart pflanzen. Also die Küstentanne durfte nicht sein, die Weißtanne durfte sein. Wir sind hier echt in Kooperation mit den Förstern, die ihr Wissen natürlich hier stark auch mit einbringen. Und dann haben wir da ein Gatter gebaut, das habt ihr bestimmt schon mal gesagt, dass die Rehe die Tannen nicht auffressen. Und wir haben hier viel Sickerwild, eine andere hier.
Oh, das musst du erklären. Ich glaube, das kennen Leute nicht.
Ich glaube, das kennt man nur, wenn man im Sauerland wohnt, ehrlich gesagt.
Ja. Erklär mal kurz Sickerwild.
Also Sickerwild ist eine Hirschart, aber nicht so wie das Rotwild, was viele kennen, was auch ganz imposant auch immer röhrt. Sickerwild hört sich eher in der Paarungszeit an wie so eine rostige wie so ein rostiges Türscharnier. Also auch eine interessante Art. Und die leben hier oben. Die sind vom Möhnesee irgendwann aus einem Gatter. Ich glaube, das war das Opelsche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Okay, dann ausgebrochen und haben sich hier ganz, ganz stark vermehrt. Und wohnen hier und fühlen sich auch hier sehr, sehr wohl.
Und fressen aber auch gerne die Jungbäume auf.
Ja, sehr. Und weil die sich auch gut vermehren und viele Tiere viel Hunger haben, müssen wir die Bäume schützen. Und deswegen haben wir dann auch ein Gatter mit Kindern darum gebaut. Und das auch zu erkennen, dass das im Einklang sein muss, ist, glaube ich, auch total wichtig.
Das ist perfekt, dass du es sagst, weil das ein Riesenthema in unserer letzten Folge war. Mit Hans von der Goltz ging es viel um dieses Thema Dynamik zwischen Wild und Wald und wie hängt das zusammen. Und das ist natürlich für unsere Follower jetzt perfekt, so als kleiner Follow-up quasi, das weiterzuführen und zu merken, das kommt hier, das ist immer Thema und auch, wir haben es ja nicht abgesprochen, ne, sondern es ist einfach im Wald ständig Thema, das Thema Wild. Und deswegen schön, dass du das dann ja auch irgendwie den Kindern mitteilst oder den Schülerinnen und Schülern.
Und das ist auch übrigens Waldpädagogik. Wir haben ein ganz tolles Projekt. Jetzt schweife ich mal eben einmal kurz ab, weil mir das gerade mit Wald und Wild so einfällt. Und zwar heißt das Save the Kids. Das ist eine Kooperation mit der Fachhochschule und dem ZDI. Zukunft durch Innovation. Die kümmern sich viel um Berufsbildung für junge Jugendliche. Und dort retten wir Kitze mit unserem Hegering. Also das ist so ein anderes Herzensprojekt, was wir da auch noch mit unterstützen. Und auch von Wald und Holz immer einen Workshop geben.
Also warte mal, Save the Kids.
Mit TZ.
Ja,
mit TZ.
Genau.
Also das Kind vom Reh.
Wir springen jetzt vom Sickerwild mal kurz zum Rehwild. Ja, also wir sind vom Hirsch der Papa, das Reh ist die Mama. so wie es ist. Nein, also wir springen jetzt einmal kurz, weil da mir fiel das gerade zur Waldpädagogik ein. Denn wir legen den dann immer, weil wir versuchen einmal den Kindern zu vermitteln, wie lebt ein Reh eigentlich und warum gibt es die Problematiken? Also einmal auch das Fluchtverhalten, dass sie sich ducken und deswegen häufig gemäht werden. Also die Kinder retten dann auch Rehkitze, deswegen Save the Kids. Das hat was mit Kindern und Rehkitzen zu tun.
Ja, ja.
Und in diesem Workshop Da stellen wir immer verschiedene Pflanzen hin und Süßigkeiten davor. Mhm. Und dann dürfen die sich die Süßigkeiten auswählen. Da sind natürlich unheimlich leckere Sachen dabei, wie, weiß ich nicht, Smarties oder Bonbons. Und es sind auch Sachen dabei wie scharfes Lakritz, was nicht jeder mag. Und dahinter stehen dann zum Beispiel Birken oder auch zum Beispiel ja, Küstentannen, also verschiedene Tannensorten, die ja auch hier teilweise jetzt neu angepflanzt werden. Und es gibt halt verschiedene Baumarten und Pflanzenarten, die das Rehwild lieber frisst. Und das versuchen wir den Kindern genau so zu erklären. Wie seht ihr das denn, wenn ihr was auswählt? Und wir nehmen immer die Sachen, die besonders lecker sind, die der größte Teil mag, nehmen wir natürlich zu den Sachen, was das Rehwild auch am liebsten mag. Und das ist Waldpädagogik übrigens, dass man den Kindern erfahrbar macht, dass man sie hineinversetzen lässt in sein Gegenüber.
Ich habe mal, jetzt muss ich mir mal hier eine Lanze brechen, weil ich habe mal in einer, Gott sei Dank bist du nicht so eine treue Podcast-Hörerin bei uns.
Ja, das ist super.
Weil ich habe mal in einem Podcast ganz mit böser Zunge gesagt, dass Waldpädagogik eben nicht nur Singen und Klatschen mit Kindern ist. und das revidiere ich hiermit auch. Also da ging es auch ein bisschen ums Thema Erwachsenenbildung. Also das umfasst das Thema Waldpädagogik ja auch. Wir konzentrieren uns jetzt sehr viel auf Bildung für Kinder und Jugendliche in dieser Folge. Aber es ist halt eben mehr. Also ich frage mich auch immer und ich wette mit dir, das funktioniert bei Erwachsenen genauso gut. Also das Verständnis ist ganz schnell genauso da, dass man eben versucht, das mit Spaß zu machen. Ne? Also nicht dieses mit dem Trichter und das ist die Baumart und die erkennt ihr daran, sondern das so spielerisch zu lernen, finde ich ganz einen sehr tollen Ansatz.
Also nicht nur Wissen vermitteln, sondern eben erfahrbar machen. Und ein Aha-Effekt ist immer das, was eigentlich hängen bleibt. Und wenn man das dann noch draußen macht, also bei dem Save the Kids-Projekt werden dann wirklich morgens früh um 4 stehen die auffahren ins Revier und gehen wirklich mit diesem Kids-Rettungsteam die Kids zu retten. Also das ist ja eine Erfahrung, die kann man sein Leben lang nicht mehr verlassen. Und wenn man dann einige mitnimmt, einfach und so begeistert und sagt, okay, ich habe Zusammenhänge verstanden und das ist schützenswert und darum müssen wir uns kümmern, ob es jetzt in dem Projekt ist oder hier oben. Weil man auch gerade sieht, der Wald ist so stark im Wandel. Ihr habt bestimmt über den Borkenkäfer gesprochen,
natürlich,
oder?
Natürlich, ja.
Genau. Und,
vor zwei Folgen.
Und das ist, wenn wir hier bei den Waldjugendspielen zum Beispiel sind, für die Kinder ganz klar, ne, das war der Borkenkäfer. Aber wenn man denen dann mal sagt, naja, wer war denn eigentlich wirklich schuld? Also die Kinder das mal erfahrbar macht, dass eben auch ein Klimawandel dahinter steckt, dass da ja eigentlich der Käfer nur die Möglichkeiten dann hat, den Wald aufzufressen. Mhm. Dann ist das schon guter Zusammenhang.
Ist was anderes. Ich finde, eigentlich ist das schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich hätte trotzdem noch eine letzte Frage an dich, weil, also du bist ja täglich mit Kindern umgeben und wir sind ja hier, ist ja so in einer ländlicheren Region. Was würdest du sagen, wie wichtig ist den Kindern der Wald und wie ist der Bezug von den Kindern zum Wald? Vielleicht bevor sie mit dir in Kontakt kommen. Also du hast die Klasse neu übernommen, sagen wir mal.
Das ist schon unterschiedlich. Ich sage immer, ich habe die Engelbert-Strauß-Kinder. Also jetzt mache ich jetzt halt mal ein bisschen Werbung, aber das ist so für Sauerland typisch, die wirklich, wo der Papa Waldbauer ist und die sind jeden Tag draußen oder Landwirt für die ist das ganz normal. Ja. Aber ich habe auch viele verschiedene Kulturen, die kommen zum ersten Mal mit dem Wald in Berührung. Und das Tolle an unserem Job ist, egal wer es ist, im Wald kann jeder was. Im Wald findet jeder seine Stärke, ob es zur Ruhe kommen ist oder entdecken ist. Kinder sind so unfassbar toll im Dinge sehen, ob es im Totholz die Käfer oder die Ameisen sind, da würden Erwachsene dran vorbeilaufen. Du packst jeden beim ersten Mal im Wald. Und ob es Teamspiele sind und Teamschulungen und es ist einfach relativ schnell klar, wir wollen wieder in den Wald. Also ich habe noch nicht ein Kind erlebt, was gesagt hat, der Wald ist doof. Selbst wenn sie es vorher noch nicht fanden.
Vielleicht liegt das aber auch einfach an deiner Art, das zu vermitteln. Mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Ich finde das ganz spannend, wie gesagt, ganz, ganz schön hier zu sehen, wie Waldpädagogik auch sein kann. Es ist nämlich nicht nur Singen und Klatschen, sondern es kann unglaublich vielfältig sein. Es kann einem unglaublich viel geben. Und ihr merkt schon an meinem Stimmfall, ich komme gerade langsam so ein bisschen zum Ende der Folge. Vielen, vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine Arbeit. Ich bin sicher, wir könnten noch 13 weitere Folgen füllen. Und weil ich mir da so sicher bin, haben wir schon gesagt, wir drehen im Sommer, wenn es hier ein bisschen sommerlicher auch draußen der Wald aussieht und sowas, drehen wir ein Video. Du hast gesagt, du nimmst uns mit und zeigst uns mal ein bisschen, wie Waldpädagogik in der Praxis aussieht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da sehen dürfen. Also Leute, falls ihr jetzt gerade zuhört und das nochmal in echt sehen wollt, schaltet so, ich sag mal, Ende des Sommers könnten wir das fertig haben. Das könnte ganz gut klappen. Schaltet mal ein bei YouTube. Felix, hast du noch eine wichtige Message? Du siehst so ein bisschen so aus. Ne?
Ja, unbedingt.
Dann mache ich gleich noch eine coole Abmoderation. Ja. Dann fangen wir an.
Oh, jetzt stehe ich unter Druck. Ja. Genau, man muss vielleicht sagen, du hast die WEPA-Stiftung jetzt schon zweimal erwähnt. WEPA, was ist das? Das ist ein großer Hygieneartikelhersteller. Uns wurden hier gerade schon recycelte Taschentücher in die Hand gedrückt von Ingmar Lohmann. Der ja dann diese Stiftung, also aus dem Unternehmen, ist halt eben diese Stiftung entstanden, die diesen Waldpädagogikpfad hier mitfinanziert hat und mit ermöglicht hat und die auch diese Folge, die Podcast-Folge und auch das Video ermöglicht haben. Genau, das muss man vielleicht nochmal einmal zum Hintergrund.
Als Transparenzhinweis, genau. Die haben die Produktionskosten übernehmen, die quasi damit das machen können. Ja. Aber also ja.
Inhaltlich, Ingmar ist gerade rausgegangen aus diesem schönen Raum und hat gesagt, ich habe hier überhaupt nichts zu sagen.
Also, Lydia regelt aber die Schwerpunkte sind lebenslanges Lernen, Hygiene und, hast du aufgepasst?
Oh Gott, bitte nicht. Ich werde erschlagen. Unternehmerisches Handeln.
Genau, richtig. Ey, du bist super.
Aber was Viertes ist es noch, Leute.
Das ist das Vierte.
Ja, wenn ihr es wisst, dann schreibt es in die Caption.
Genau. Und ihr gewinnt was? Die Waschmaschine.
Nee, einen Waldbesuch mit Lydia.
Lydia, genau, ja. Auf jeden Fall.
Okay, perfekt, dann können die Leute sich melden. Okay, Lydia, vielen, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und auch uns nochmal mitnimmst. Leute, wenn euch das gefallen hat, tut uns einen Gefallen und lasst uns ein Like da. Also gerne. Es ist uns für uns tatsächlich sehr wichtig, dass Leute unseren Podcast abonnieren auf den verschiedenen Plattformen oder auch mal eine Sternebewertung dalassen bei Spotify.
Unbedingt.
Ja. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, also an uns oder an Lydia oder sowas, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben auf forsterklärt.de. Dort findet ihr einen Artikel zu dieser Podcast-Folge. Also sucht einfach nach wie man aus dem Wald ruft, da gibt es die ganzen Infos. Falls es eine private Frage ist oder eine Frage, die ihr nicht öffentlich im Internet fragen wollt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben, kontakt@forsterklärt.de. Und eigentlich waren das alle wichtigen Infos. Mir fällt gerade nichts mehr. Also abonniert unseren Newsletter, kann man noch sagen, da gibt es auch immer spannende Infos. Und schaut vor allen Dingen bei YouTube rein, wenn wir dann im Sommer wiederkommen.
Ich werde jetzt lebenslanger Follower.
Bitte, ich bitte drum.
Hast du sonst noch einen letzten Satz oder letzte Worte?
Ich habe eigentlich nur noch den Satz, es war wunderbar mit euch. Und ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon viel, viel länger und wir können noch viel länger hier beim Bier sitzen bleiben.
Oder?
Ja. Und das machen wir jetzt auch nur ohne Mikros.
Genau. Also, bis bald.
Im Wald.